Wir wollen nun darauf blicken, wie sich die Corona-Pandemie auf zugewanderte Familien, auf Migrantinnen und Migranten in Sachsen-Anhalt auswirkt. Dazu bin ich nun mit Mamad Mohammad verbunden, am Telefon. Er ist Geschäftsführer von LAMSA, dem Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wie sehen Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Migrantinnen in Sachsen-Anhalt? Wie sehen die aus? Können Sie die Ergebnisse der OECD-Studie bestätigen?
Auf jeden Fall, weil im Grunde zu sagen, der Lebensabschnitt, also der sozusagen Sachsen-Anhalt Menschen, die Migrantinnen und Migranten, sozusagen ein Ausschnitt aus der Gesamtstudie zu betrachten. Also wir haben ja in der letzten 6 Monate oder sagen wir letzten halbes Jahr, was sozusagen die Pandemie ja auch sehr stark, auch eine ganze seit März, also enorm viel zu tun. Also es geht ja schon alleine die Frage der Informationsdefizite. Also wir haben natürlich, dass die Menschen ja auch in der Vorort leben, in der Kommune, in der in ländlichen Flächen und auch in Städten genauso, die haben natürlich einen enormen Informationsbedarf. Also wie kommen die Informationen über die gesamte Regelungen, über die gesamte, sagen wir, Anordnungen von der Kommune, vom Land an die Menschen. Also nur Tatsache, wir haben die letzten Zeit über knapp 200, 250 Übersetzungen vorgenommen, um auch so eine Teilhabe, also die Möglichkeit, die Menschen sozusagen zu schaffen, dass sie überhaupt wissen, was in meiner Region los ist. Sozusagen, da fängt es für uns erstmal an. Und Tatsache natürlich auch Perspektive gesehen, also es geht um die Kita, an der Schule und auch sozusagen zum Schluss im Arbeitsmarkt. Also die Auswirkungen sind sozusagen vielfältig und wenn man so im Arbeitsmarkt bleibt, ist natürlich so, dass die große Teil der Menschen in Hilfsberufen arbeiten, die waren die ersten, betroffen sind von Kurzarbeit und auch Perspektive die Frage, ob ein Wiedereinstieg möglich ist, das werden wir in nächster Zeit sehen, aber im Grunde ist auf jeden Fall die Arbeitslosigkeit und auch die verbundenen Berufe, die Menschen unterwegs sind, ob Gastronomie, ob das sozusagen in den Handwerk, ob auch ob sozusagen Hilfsberufe sind sozusagen damit verbunden ist, dass wir natürlich langfristige Auswirkungen haben werden, was natürlich auch die Lebensabsicherung angeht, der Aufenthalt rechtlicher Fragen angeht. Also es gibt sozusagen eher, also sozusagen das System an sich geht ja weiter, aber die Pandemie hat natürlich auch damit sichtbar gemacht, dass ja in vielen Stellen ja nicht so ideal funktioniert oder also ganz nah, also mit heißer Nadel genäht, dass natürlich, wenn plötzlich diese ganzen Lücken entstehen, es für viele Betroffene natürlich auch langfristige Auswirkungen haben wird.
Um vielleicht nochmal auf das Problem mit den Übersetzungen einzugehen, das wurde von LAMSA ja auch zu Beginn der Corona-Pandemie kritisiert, weil schon zu Beginn des Lockdowns da als sowieso eine große Verunsicherung da war in der Bevölkerung, die Übersetzung von den Anordnungen gar nicht passiert ist oder ganz schleppend nur. Sie haben gesagt, Sie haben da selbst viel Arbeit geleistet in der letzten Zeit. Wo steht man da heute? Also hat sich da was verbessert?
Also definitiv hat sich verbessert. Also wir haben ja das Problem, genau das ist so ein bisschen die Frage, wie kann man so sagen, Informationen auch, also Übersetzung ist eine, ne? Also das kann man ja viele Sprachen übersetzen und das sind ja auch, denke ich, Dolmetscherbüro, da sind daran aktiv, aber die Frage, wie kommen diese Informationen an den Menschen ran? Und das ist diese Transfer, also das ist zum Beispiel eine schon Herausforderung in der Communities, also wir versuchen ja in der Migrantenorganisation, dass ja diese ganze Anordnungen und Verordnungen, was es gibt, in leichter Sprache ist, also leicht verständlich ist. Wir können auch nicht alle Sprachen übersetzen, das ist auch bei uns auch schwierig. Aber trotzdem muss es ja so sein, dass die Menschen mit Piktogramme und so weiter und so fort auch verständlich sein. Also das Dilemma liegt daran, dass große Situation, dass natürlich die Informationen, wenn die nicht sozusagen auch teilweise über Facebook oder auch andere Kanäle, soziale Kanäle Leute sich beziehen, die teilweise auch sozusagen nicht jetzt die, also vor Ort nicht entsprechen. Also auch teilweise Maßnahmen, die ja noch nicht in Gang gesetzt sind, haben die Sorge, Leute, dass schon morgen ja, also sozusagen diese ganze zeitnah, finde ich immer so ein Punkt, aber auch realistisch und auch klar, so verständlich so übers an die Community ranzubringen, dass jeder und jede sozusagen verstehen kann, also nachvollziehen kann. Also darum geht es ja auch, ne? Das ist ja sozusagen nicht nur verstehen und nachvollziehen, Und das ist das eine Medaille. Und ich finde, es schwieriger ist das natürlich immer, wenn wir von der politischen Seite uns sozusagen den Auftrag kriegen, also speziell dieses Thema Feiern und so weiter als Hotspot. Also das ist ja schon, wie können wir so sagen, die soziale Bindung, Kontakt der Menschen, die wichtig ist für ihre, sozusagen, in die Gesellschaft anzukommen, aber auch in der Community selber. Da ist ja auch natürlich die Frage, geht es nicht darum, dass wir ab morgen, aber dass auch die Sensibilität in der Community dafür zu entwickeln, dass bestimmte Themen schwierig sind, also die Umsetzung, also wie kann man das sozusagen auch beitragen, dass wir die Pandemie auch, diese Hotspots nicht entstehen dürfen.
Wenn da die Politik von Lamsa fordert oder über Lamsa versucht, diese Übersetzung in die Bevölkerung zu bringen, wie sieht es da aus? Gibt es da eine Förderung, eine Unterstützung? Also inwiefern sieht sich die Politik verantwortlich quasi dafür, dass alle Menschen verstehen können, was die Politik fordert?
Also wir haben ja dieses Projekt SISA, Sprachmittler Sachsen-Anhalt, also die arbeitet in Hochtouren. Also wir haben ja die, was möglich ist, in die, sagen wir mal, die Aufstockung, die Möglichkeiten, das ist eine Seite, das heißt, was möglich ist. Aber was anderes ist natürlich so diese Frage, unsere Sprachmittlerinnen und Sprachmittler, die ja bei uns unterwegs sind, sind natürlich durch die ganze Übersetzung so sozusagen eine höhere Belastung, auch zeitlichen Ressourcen, aber auch sozusagen auch den Rahmen erreicht haben. Aber was ist eigentlich natürlich total, jetzt zu sagen, natürlich letztes halbes Jahr auch total nicht machbar ist, diese ganze Begleitungsarbeit, also was natürlich irgendwann kommen muss, also die Termine beim Arzt, Termine beim Jobcenter, Termine beim Ausländerbehörde, Termine beim Arbeitsamt und so weiter. Und also das sind so Sachen, die ja natürlich bei Kita, Schule, ne, das ist ganz vielfältige Arbeit, die Sprachmittler leisten. Und da sehen wir natürlich langfristig schon ein Defizit, weil im Grunde die Ressourcen der Sprachmittler ja irgendwann, also die Kraft, die sie haben, ausgebraucht ist. Also wie wir das überhaupt sicherstellen, dass wenn Menschen zu sagen, denn in der, wenn es dann möglich ist, vor Ort Termine vorzunehmen, wie wir über so Sprachmittlerinnen und Sprachmittler Begleitungsarbeit leisten, das ist so ein bisschen da, sehen wir große Sorge, weil momentan ist es auch die gesamte Arbeit der Sprachmittler ja rein ehrenamtlich ist. Also das muss man auch im Blick nehmen.
Das heißt, da fehlt noch aus der Politik eine Verantwortlichkeit und eine Unterstützung.
Also stärker zu sagen in der Richtung, dass wir brauchen mehr, also natürlich Ressourcen wichtig einerseits, aber ich glaube, wir brauchen auch am Blick hin darauf, das ist in der Regional, ne? Also wir, das muss man, Sachsen-Anhalt ist lang und groß und das manchmal schwierig ist, natürlich, wenn jemand von Halle nach bestimmter Region hinfährt, da ist er schon 3-2 Stunden unterwegs. Und das ist natürlich, wir haben an der Flächen, muss man stärker natürlich auch mehr Sprachmittlerinnen und Sprachmittler finden, die sagen, ich mache das oder habe ich die Kapazitäten auch.
Jetzt haben Sie berichtet über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, was einem und die mit vielen Unsicherheiten verbunden sind. Einmal mit Unsicherheiten, die mit Sprache verbunden sind, mit dem Zugang zu Informationen, aber auch mit ganz konkreten Unsicherheiten, die verbunden sind mit Arbeitsplatzverlust oder der Unsicherheit des eigenen Arbeitsplatzes. Gestern fand der Integrationsgipfel mit Kanzlerin Angela Merkel und 40 geladenen VertreterInnen von Migrantinnenorganisationen statt. Waren Sie am gestrigen Integrationsgipfel als Lamsa oder auch als Vertreter des Dachverbands der Migrantenorganisationen in Ostdeutschland geladen und vertreten?
Ja, also wir waren tatsächlich auch sozusagen, ich war selbst gestern bei der Integrationsgipfel dabei.
Und wir haben jetzt gerade schon im Gespräch gehört, dass es sehr viele brennende Themen gibt. Inwiefern waren die denn Teil dieses Gipfels?
Oder? Ja, also das große Teil, und sagen, dieses, gestern ging es um die Frage Phase 2 und Phase 3. Vielleicht kurz nur zu sagen, es gibt insgesamt 5 Phasen, also einmal die Vorderzuwanderung, also heißt, wir können die Menschen vor Ort schon mal gewonnen werden, dass sie Erwartung, Steuerung, Orientierung geben. Dann Phase 2 gibt es ja erst Integration, Ankommen, Erleichtern, Werte vermitteln und bei Phase 3 Eingliederung, also Teilhabe ermöglichen, Leistung fordern und fordern und bei Phase 4 zusammenwachsen, Vielfalt gestalten, Einheit sichern und Phase 5 zusammenhalten, stärken und Zukunft gestalten. Die 5 Phasen, die ja das NAPI ja sozusagen sich vorgenommen hat und die werden in der Rahmen der Integrationsgipfel ja sozusagen die Berichte, die jeweilige Phasen. Und gestern ging es um die Phase 2 und 3. Also der große Teil der Anwesenden war natürlich sehr stark auf die Frage der Digitalisierung fixiert ist. Also die Frage ist natürlich so, wie können wir überhaupt noch weiterhin überhaupt die Integration vor Ort möglich machen, wenn sozusagen auch der Pandemie hat ja ein bisschen diese Brennglas der soziale Probleme und gezeigt, wo es nicht funktioniert. Also da war gestern sehr stark auf der Frage, ob die alle Verbände, auch Migrantenorganisationen, die eingeladen waren, mit der Auseinandersetzung mit der Frage der, wie können die sozusagen mal die Digitalisierung vorangetrieben werden, wie können die Digitalisierung in diese Phasen eingebunden werden und mit der Überlegung, was können die Organisationen tun und was kann die Bundesregierung tun. Also ist ja von der Endgeräte angefangen, ne? Also klar ist ja, wenn auch mehr Sprachinformationen gibt, muss ja irgendwie später ja bei den Menschen irgendwie vor Ort ankommen. Wenn sie also keine Endgeräte haben oder nicht in Geräte, die arbeitsfähig sind, funktioniert das nicht. Also Homeschooling-Thema, wie können die Beratung fortgesetzt werden? Also weil im Grunde ja, wenn sind Zoom, ne? Also wie können die sozusagen über digitale Formate die Beratungen fortgesetzt werden, ob die Anerkennung der Abschlüsse ist, ob die Jobcenter-Beratung ist, Erstberatung ist. Also es gibt, wie können die überhaupt generell die Beratung, wie können die Menschen im Rahmen der Digitalisierung fortgesetzt werden? Das vierte natürlich auch die Frage, wie können auch, also weil auch was Tönnies und gezeigt hat, auch in Weißenfels natürlich so die Frage mit, wie können die doch weiterhin die Menschen Arbeitsschutz, ne? Also wie können wir die daran, dass nicht aus dem Augen verloren wird, dass die Arbeitssituation der Leute, die Menschen, die betroffen sind, nicht aus dem Auge verloren wird. Also das ist ja meistens das Problem, dass man natürlich momentan sehr stark die ganze Pandemie im Fokus hat und darf eben die Integration arbeiten. Ne? Und das ist eine die wichtige Frage, auch davon, auch Frage der Rassismus, Diskriminierung, dass man ja nicht das Gefühl hat, okay, weil wir gerade Pandemie haben, können wir uns diese Fragen nicht mehr auseinandersetzen. Also das ist ein bisschen die Situation, diese Gratwanderung. Zuletzt zu sagen, die Bundesregierung sagt immer, wir haben 2,50 Milliarden Schulden aufgenommen, wo ich das Gefühl habe, naja, was, wie können wir das, also was bedeutet das für den Bereich Integration? Ne? Also wird ja Kürzungen kommen oder soll jeder irgendwie einen Beitrag dazu leisten? Da habe ich noch keine klare Ansagen. Da fehlt mir immer so die Frage, was erwartet die Bundesregierung eigentlich von diesem Thema?
Mit dem Wissen um diese Bedarfe im Hinterkopf, mit ja, was für Erwartungen, Hoffnungen sind Sie zu diesem Integrationsgipfel gefahren und wie bewerten Sie dann die Ergebnisse vor diesem Hintergrund?
Meine Erwartung war, also tatsächlich überlegt haben, was können wir diese Phase 2 und 3, die ja sozusagen vorgestellt worden, was bedeutet die von uns im Alltag, also was können davon umsetzbar, also Themen, und das hat natürlich eindeutig war, dass ja Digitalisierung ein wichtiger Bestandteil, diese ganze muss in der Phase nochmal reinfließen, das ist natürlich jetzt an der Berichterstellung und so weiter war kein Thema und deswegen war natürlich wichtig ist, dass jetzt zu sagen, parallel zu der weiteren Vorgehen, dass das Thema Digitalisierung Querschnitt sozusagen reinkommt. Und die zweite Erwartung, die uns wichtiger ist, dass sozusagen Rassismus, Diskriminierung eine weitere Hindernis überhaupt zur Integration. Also das war unsere Erwartung, dass wir hatten ja gemeinsam die Migrantenorganisation auf der Bundesebene Agenda 2025, also Rassismus gegen Rassismus, Diskriminierung gemeinsam erstellt. Und für uns war wichtig, dass diese Agenda, die ja sozusagen auch mittlerweile auch unter die Kreise angekommen, also Antirassismus-Agenda 2025, dass sie sozusagen auch Platz findet in diese gesamte Integrationsphasen, weil spätestens da, wenn die Menschen in der Regionen rassistisch angegriffen, beleidigt werden und so weiter, dann sind die natürlich auch, dann ist sie natürlich eine starke Integrationshindernis, dass sie da sagen, warum soll ich mir das antun? Ja? Also ich versuche das zu sagen, mein Alltag, das die Dinge so machen, wenn ich so oder so gar nicht willkommen bin in der Gesellschaft.
Ja, eine schwierige Frage oder nicht haltbare Situation auch. Jetzt steigen die Infektionszahlen aktuell wieder. Europaweit ist die zweite Welle längst da. Und wie im Gespräch zu hören war, gibt es eine ganze Reihe von Bedarfen und Schwierigkeiten, die mit Übersetzung oder Zugang zu Informationen zusammenhängen, mit Arbeitsplatz oder mit Unsicherheit um den Arbeitsplatz, mit Infektionsschutz am Arbeitsplatz und auch mit dem Zugang zu Bildung. Was wird jetzt wichtig in dieser zweiten Welle der Corona-Pandemie, um MigrantInnen besser zu schützen und über die Maßnahmen und Verordnungen zu informieren?
Ja, also wir werden weiterhin zu sagen, fleißig übersetzen oder Transfer in die Communities tun. Also weil ich glaube, jetzt geht auch dahin, dass dieser stärkere aus der Erfahrung zu lernen, letzten halbes Jahr. Das heißt, ein bisschen effektiv zu arbeiten, versuchen zu schauen, rechtzeitig und vorsorglich in Prävention zu gehen und die Leute sozusagen auch zu begleiten. Das mir große Sorgen macht, sind die Erstaufnahmen und die Gemeinschaftsunterkünfte, muss ich ehrlich schon so sagen, weil wir hatten ja die Erfahrung, letztes halbes Jahr ja auch genauso, weil da können die Menschen sich nicht schützen und die können sozusagen in Pandemiefälle, wenn eine wieder Corona-Fälle in der Erstaufnahmen oder Gemeinschaftsunterkünfte wieder auftauchen, dann sind die alle in der Quarantäne und das natürlich haben wir auch genügend Erfahrungen letzten halbes Jahr gemacht und da machen wir mehr Sorgen, weil ich finde, wir sollten auch, da habe ich den Eindruck, es ist jetzt nicht, ich würde sagen, nichts passiert, aber es ist nicht ausreichend passiert, dass die Menschen auch in der Lage sein können, sich selbst zu schützen und auch die Räume haben, die in Quarantäne nötig sind, um auch nicht die weiteren Ansteckungsgefahr zu werden. Also das sind so Sachen, die wir im Augenblick haben werden. Und ich hoffe, dass jetzt in der natürlichen kalten Jahreszeit werden die Menschen viel drinne sein. Und das ist so ein bisschen die Überlegung, was können die auch, was bedeutet das auch für die Zusammenleben auch in den Communities. Also das ist natürlich soziale Kontakte, ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt manchmal miteinander in Gespräch zu bleiben. Aber wenn irgendwann eine weitere Verordnung kommt und das nur zwei Familien geht und so weiter, also es kommt darauf an, in welcher Phase wir dann sein werden, Halle oder in Sachsen-Anhalt, dann entscheidet natürlich auch, welche Verordnungen in Kraft treten. Das hat natürlich auch soziale Isolation auch eine Folge, die wir auch nicht aus dem Auge verlieren sollen.